das ist ein Werbespruch aus den 1990er Jahren für die Tommy Mayonnaise.
Also ich kenne es unter Senf, aber witzig, weil dann steigen wir gerade ein. Wir sind heute im Tommy-Gebäude gewesen und es dreht sich heute um das Tommy-Gebäude, aka das Frankarell, aka um Zukunftsforschung. Das ist der Podcast This is Basel.
Ich bin Selma Ali Hodzic, Architektin und zugezogene Baslerin.
Und ich bin Sophie Lardon, Designerin und aufgewachsen im tiefsten Kleinbasel. Wir nehmen euch mit auf eine Reise durch die Kunst, Architektur und Kulturlandschaft dieser Stadt.
Es gibt für euch sowie für uns noch so viel zu entdecken, denn heute sind wir auf dem Basler Frank-Areal und sprechen mit einer Zukunftsforscherin, Senem Vicky.
Und bevor wir mit Senem reden, werde ich euch noch ganz kurz Hintergrundgeschichten vom Frank-Areal erzählen. Also wir waren heute da für das Fotoshoot und das Projekt ist sehr, sehr groß angedacht. Da sprießt gerade neues Leben und es setzt sich mit seinen vier Schwerpunkten, dem Kreislaufhaus, das Tanzhaus, Wohnen und Quartier, mit der Überdenkung der Nachhaltigkeit und wie wir in der Zukunft leben werden, mit auseinander. Sie versuchen mit einem ganzheitlichen Ansatz, nachhaltig zu agieren. Und in ihrem Nutzungskonzept steht, hier entsteht Zukunft. Und genau darüber handelt unsere heutige Episode. Es ist ein Ort, der sich gut in der Zukunftsmusik unserer Städte widerspiegelt. Und da frage ich dich ganz einfach, was ist dein Bezug, Selma, zur Stadtentwicklung und Zukunftsforschung?
Ja, ich habe Architektur und Stadtplanung studiert und schon im Studium habe ich mich von den Lehrbüchern versucht zu lösen und ins Handeln zu kommen. Soziales Engagement ist ein sehr wichtiges Anliegen, was mir wirklich am Herzen liegt. Und das hat so ein bisschen angefangen mit dem Stuttgart 21-Projekt, was quasi direkt vor dem Unicampus stand. Und wir wollten mit Künstlern und auch mit den Nachbarn vor Ort Aktionen starten, wie wir diese Langzeitplanung und die großen Baustellen, die die Stadt eben blockieren, wie wir diese Orte beleben können. Und da haben wir kleine temporäre Projekte gemacht, die nur 2-3 Monate hielten oder leerstehende Gebäude mit Zwischennutzungen gespielt. Und dieses Thema hat sich so in meiner Reise durch die Welt fortgesetzt in vielen unterschiedlichen Projekten, unter anderem in Manchester, in Istanbul, in Tokio, aber jetzt auch hier in Basel mit den Dialogtagen 2050, wo ich das erste Mal Senem Vicky kennengelernt habe und das Büro Kühne Vicky. Und da möchte ich dich jetzt fragen, Kleinbasel ist für mich noch Neuland mit den drei großen Baustellen, die es hier gibt. Das Erlenmatt, dann das Frank-Areal und das Lübeck Plus. Wie hat sich das Quartier für dich verändert?
Also mein Kleinbasel, ich kann dir nur von meinem Kleinbasel ausgehen, hat sich seit meiner Kindheit insofern verändert, dass es mit der Zeit mitgegangen ist. Also das heißt, es ist eine gewisse Gentrifizierung auch entstanden, die natürlich auch gut sein kann für eine Stadt und auch Positives mit sich bringt. Also Veränderungen und Identitäten und Leben und auch neue Bauten, die auch wichtig sein können, oder wenn alles, also du kannst eigentlich nicht nur vom Alten in dem Sinne leben. Aber natürlich hat es auch seine Schattenseiten, weil Orte weichen müssen. Ja, für eine modernere Nutzung eigentlich plötzlich diese Romantik auch ein bisschen weg muss. Aber es gehört also zum Lauf der Dinge. Aber in Basel sehe ich eigentlich einen positiven Trend. Also wenn ich an die weltbeste Apfeltörtchen denke, dann denke ich an die Blinde Bäckerin, die bei mir ums Eck immer diese Törtchen gemacht hat. Und mit schweren Herzen gehe ich dran vorbei und dann sehe ich aber immer noch eine Bäckerei. Und zwar nicht mehr die aus meiner Kindheit, dafür aber eine unabhängige Bäckerei von heute. Und so macht das Basel eigentlich relativ gut, finde ich. Zudem kommt auch dazu, dass ich denke, ich hatte eigentlich immer, also ich bin 90er Jahre Kind, würde man sagen, bin auf die Welt gekommen in den 90er Jahren. Und das Kleinbasel hatte ich zumindest immer das Gefühl, auch für Schweizer Verhältnisse ist es sehr multikulturell. Du hattest Leute von überall. Und das war vor allem wahrscheinlich wegen den zugezogenen Dreiländerecks Menschen, also Elsässer, Deutsche, auch Italiener gab es ganz, ganz viel. Das fing schon in den 70er, 80er Jahren an. Mhm. Und die wurden dann Sekondos oder dritte Generation und so. Und das finde ich, spürt man im Kleinbasel sehr. Und mittlerweile auch generell in Basel, weil durch eben Architektur oder Pharma hast du sehr viele dazugezogen. Eigentlich wie du ein bisschen, oder?
Mhm. Ja. Was ich super spannend finde, ist, dass du angesprochen hast, mit deiner Bäckerei aus der Nachbarschaft, aus deinem Quartier. Im Prinzip ist die Nutzung geblieben und das ist das Wertvolle bei der Stadt, dass dieser Anlaufpunkt für das Quartier identisch ist, auch wenn sich die Menschen, die in dem Quartier ändern, dazuziehen, wegziehen, neu dazuziehen oder auch bleiben, ja, ja. Immer einen Bezugs- und einen Treffpunkt haben. Sophie und ich werden weiter dieses Thema vertiefen. Wie kann man große Industriebrachen mit neuen Nutzungen beleben, aber auch Orte machen, die lebenswert sind? Willkommen bei uns in dem Wiki. Wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns dabei bist.
Hallo.
Hallo auch von meiner Seite.
Wir haben also unseren Gast, sie ist Innovationsexpertin für unterschiedliche Thinktanks, Unternehmen und öffentliche Institutionen und sie führt Strategie- und Veränderungsprozesse, forscht und spricht zu Fragen der Zukunft, immer mit dem Ziel zu helfen, den Fokus angesichts einer oder unserer ständig verändernden Welt neu zu setzen. Sie ist Mitinhaberin von KühneWiki Future Stuff und wir werden Sie gleich zu Basel fragen.
Was wären die Strategic Foresights, also die strategischen Voraussichten für eine Dreiländerstadt wie Basel? Und gibt es eine vergleichbare Stadt?
Ja, das Leben in Zukunft, wie natürlich auch das Leben heute, ist komplex. Und auch für mich, die sich da den ganzen Tag mit Zukünften auseinandersetzt, unvorhersehbar. Mhm. Ich möchte aber vielleicht trotzdem zwei so Triebkräfte herausgreifen, die die Zukunft von Basel sehr wahrscheinlich und sehr wahrscheinlich sehr stark beeinflussen werden. Und das ist einerseits, und das kommt wahrscheinlich mittlerweile für niemanden mehr überraschend, der Klimawandel, der uns alle Lebewesen bedroht, die in der Stadt leben, und der eben so die sogenannte Stadttransformation notwendig macht. Unsere Städte in Mitteleuropa können heute noch nicht mit der Hitze, noch nicht mit den unbequemen Wetterphänomenen, die wir schon heute haben und in Zukunft noch viel mehr haben werden, umgehen. Ja, und weil die erwartbaren Überschwemmungen, Dürren, Extremwetter sich eben nicht darum kümmern, wo Kantons- oder Ländergrenzen verlaufen, bedeutet das für eine Dreiländerstadt wie Basel, wir werden gar nicht anders können, als über die Grenzen hinweg, entlang der natürlichen Gegebenheiten, ja, auch zusammenzuarbeiten, zu kollaborieren. Das ist voraussichtlich eben nicht nur über das Dreiländereck hinaus, sondern natürlich viel weiter, zum Beispiel im ganzen Rhein entlang.
Eben Thema Rhein, was wäre jetzt eine konkrete Voraussicht oder Foresight? Könntest du ein Beispiel nennen dafür für die Zuhörerinnen?
Ja, also der Niederschlag, das ist, da kann man die Klimaszenarien der Schweiz von 2018, die werden im Moment gerade noch, sagen wir mal, angepasst, eher verschärft werden, zur Hand nehmen. Und da sieht man ganz klar, der Niederschlag wird schweizweit, auch im Kanton Basel, im Sommer eher ab und im Winter eher zunehmen. Also wir werden mehr Hochwasser und mehr aber auch Tiefwasser haben, was natürlich für uns, wo der Rhein so ein zentraler auch Referenzort ist und von dem wir auch abhängig sind, in Basel sehr stark betreffen werden. Also auch die Stadt darauf auszurichten, dass sie eben mit Starkregen umgehen kann. Wir können nicht einfach höhere Dämme bauen, sondern wir müssen gucken, dass die gebaute Umwelt eben mit diesen neuen Voraussetzungen umgehen kann, darauf reagieren kann, weil es eben zunehmend auch unvorhersehbarer wird. Das ist so vielleicht so ein Thema und das wirkt natürlich gemeinsam mit ganz vielen anderen Trends. Diese Trends wirken ja nicht schön isoliert in Silos voneinander, sondern chaotisch und aufeinander und gegeneinander und miteinander. Und vielleicht kann man noch so einen zweiten herausgreifen, der auch für niemanden von uns jetzt völlig neu ist oder unerwartet. Wir wissen, aktuell geht der Kanton davon aus, dass in 10 Jahren knapp 10% mehr Menschen in Basel-Stadt leben werden als heute.
Also, okay, wow.
Also mehr Menschen werden sich so in Zukunft diesen städtischen Kuchen oder vielleicht auch den Teig teilen. wir werden also, solange das Wachstum anhält und die Ressourcen beschränkt sind, in Zukunft auch Verzichts- und Verteilfragen diskutieren müssen oder dürfen vielleicht. Also in Basel werden wir in Zukunft Lösungen dafür finden müssen, wie Wachstum und Ressourcenschonung zusammengehen können. Und wir werden bestehende, ja, vielleicht auch für die Vergangenheit gebaute Infrastrukturen, von gebauten Infrastrukturen wie Straßen für Verbrennerautos mitten durch die Stadt bis zu organisatorischen Strukturen wie Pflegesysteme für diese 10% mehr und wahrscheinlich auch älteren Menschen. Wir werden diese Systeme überdenken und weiterdenken müssen und den neuen Realitäten anpassen. Ja, das vielleicht so zwei so ganz prägende Themen, die auf Basel zukommen werden. Und du hast ja noch gefragt, ob es eine vergleichbare Stadt gibt.
Ja, also vergleichbar muss jetzt nicht Singapur und Basel sein, aber einfach das mit dem Fluss und dem Wohnen und dem Wachstum und so, gibt es etwas Vergleichbares?
Ja, ich kann vielleicht eine persönliche Geschichte erzählen.
Gerne, ja.
Also ich bin ja in Basel aufgewachsen.
Ah ja.
Ja, ich bin in Basel aufgewachsen bis 18 im Kleinbasel. Und dann habe ich mit 18 die Matur gemacht und das war im Jahr 2000. Und damals habe ich nach der Matur einen Job gesucht, der mich möglichst gut bezahlt. Das war so mein Kriterium, weil ich wollte einfach schnell weg. Ich wollte schnell weg von Basel. Ich fand das eine ganz wahnsinnig langweilige Stadt. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass diese Stadt mir irgendetwas bieten könnte, was mich interessieren würde. Und dann bin ich nach Zürich gegangen, weil ich das spannend fand, weil es da illegale Bars gab, weil es da einen Flughafen gab, wo man überall hinfliegen konnte. Und ich fand es ganz aufregend, was in Zürich da alles passiert ist. Bin dann lange ins Ausland. Und dann so etwa 20 Jahre später, das war 2020, natürlich bin ich dazwischen immer wieder mal nach Basel gekommen. Meine ganze Familie ist hier. Aber trotzdem, so 20 Jahre später hat sich das ein bisschen gedreht. Und zwar haben wir mit Kühne Wiki den Auftrag bekommen, beim Klibeck Areal den Planungspartnern zu helfen, eine Zukunftsvision für diesen neu entstehenden Stadtteil zu finden, zu formulieren. Und von dem Moment an, also das ist etwa 5 Jahre jetzt her knapp, habe ich begonnen, immer mehr wieder nach Basel zu kommen. Und die Abstände zwischen den Besuchen wurden immer kürzer. Und mittlerweile ist es so, dass mich Zürich wirklich eigentlich gar nicht mehr interessiert. Und Basel viel mehr und ich in Basel wieder auf die Gästelisten kommen möchte, weil ich eben glaube, dass in Basel im Moment die spannenderen Dinge passieren als in Zürich. Also was will ich eigentlich sagen? Ich glaube, Städte sind natürlich vergleichbar, aber sie haben Lebenszyklen. Mhm. Und ich glaube, Basel ist im Moment an einem sehr interessanten Punkt in seiner Veränderung, weil es sich traditionell als Vorreiterstadt sieht, weil es die kreativen, finanziellen Ressourcen auch hat, Dinge auszuprobieren. Und gleichzeitig, und das ist vielleicht so ein bisschen das Paradoxe, Basel in gewissen Aspekten der Entwicklung vielleicht 20 Jahre hinter Zürich liegt und vielleicht auch aus den Fehlern von Zürich lernen kann.
Ah,
also zum Beispiel, was die Umnutzung von Industrien in gemischte Quartiere betrifft, wo man in Zürich West auch ganz vieles abgerissen hat, was man heute wahrscheinlich bereut und versucht, das seit 20 Jahren dieses Zürich West wieder zu beleben. Und das ist ja heute, wenn wir zum Beispiel über das Klibeck sprechen, absolut undenkbar, dass man da alles platt macht und von null auf an fängt wieder zu bauen. Mhm. Also von daher glaube ich, ist nicht immer schneller besser. Es gibt einfach Zyklen. Städte sind in Zyklen. Und wenn ich auf Basel schaue im Moment, glaube ich, ist es sehr interessant. Und wir kommen ganz viele Pilotprojekte in Sinn, die eben im Moment in Basel passieren.
Das war der Begegnungsmoment, in dem wir uns kennengelernt haben. Mhm. Nämlich eines dieser spannenden Projekte sind die Dialogtage Basel 2050. Und zuvor hattest du einige Stichpunkte genannt, die mir jetzt sehr hängen geblieben sind. Also ich nenne es jetzt mal Systeme neudenken, reagieren, ein Stück vom Kuchen sich nehmen. Und das Besondere an den Dialogtagen waren ja die Partizipationsprozesse, wo Bewohner der Stadt quasi Teil der Stadtplanung werden. Wenn ich jetzt aber in die Zukunft von Basel denke, wir stehen jetzt kurz vor dem ESC in ein paar Monaten, Wie ist deine Einschätzung, wie solche temporären Events oder solche Groß-Events, wie können sie zu diesen Systemen neu denken, reagieren und ein Stück vom Kuchen abbekommen? Wie können die jetzt Basel wieder beleben oder neu beleben oder neu denken?
Ja, genau. Also vielleicht etwas zum Kuchen hinzufügen, zum Teig hinzufügen. Ja, vielleicht können wir ein bisschen uns angucken, wie Veränderung eigentlich passiert. Und Veränderung passiert ja auf unterschiedlichen Ebenen, in unterschiedlichen Tempos gleichzeitig. Wir haben vorher eben über diese tiefen, langfristig wirkenden Kräfte, zum Beispiel des Klimas oder auch der Demografie oder auch unsere kulturellen Vorstellungen gesprochen. Also zum Beispiel die Vorstellung, dass ich mit 65 so in den gut verdienten Ruhestand zu kommen habe, obwohl ich eigentlich mittlerweile 20 Jahre länger lebe als damals, als man diese Zahl so festgesetzt hat. Mhm. Solche kulturellen Vorstellungen ändern sich sehr langsam. Und darüber gibt es eine Ebene, die mittelfristig wirkt. Eine bestimmte Regierungsführung, die gebaute Umwelt, Architekturen, die sich auch langsam, aber doch etwas schneller bewegen, wie die Kultur oder auch die Natur. Und nochmals drüber gibt's die wilderen, die schnelleren Bewegungen, die Moden, die News, die Events, die Impulse geben in einen Ort oder in eine Stadt wie Basel. Und diese Impulse kommen und gehen. Oder sie geben etwas zum Teig hinzu und sind dann wieder vorüber. Und manchmal, wenn der Zeitgeist und die, wir nennen das manchmal die DNA einer Stadt, speziell gut zusammenkommen, können diese Impulse tiefer in den Boden hineinwirken. Also so quasi längerfristig Spuren hinterlassen. Und wenn wir uns jetzt diesen ESC anschauen und der Zeitpunkt, in dem er stattfindet, dann sehen wir eine Welt, in der es im Moment enorm viel trennende Tendenzen gibt. Auf der geopolitischen Weltbühne, im Internet, zwischen Mann und Frau, was unsere politischen Haltungen zum Beispiel betrifft. Und obwohl ich den ESC nicht gut kenne, persönlich habe ich doch so das Gefühl, dass er dafür steht, dass wir eine tiefmenschliche Sehnsucht nach Gemeinschaft, auch über Grenzen hinweg, auch eine Sehnsucht nach dem Fremden, nach dem Schrägen, vielleicht auch nach dem Schrägen in uns drin transportiert. Ja? Ja. Und also so, es ist ja so ein ganz selten gewordener paneuropäischer TV-Lagerfeuer-Moment. Mhm, oder? Alle schauen alle dasselbe, oder? Das gibt's ja eigentlich fast nicht
mehr. Das macht auch so ein bisschen stolz, dass man Teil davon wird, auch wenn es cringe ist, auch wenn man sagt, ach nee, ich gucke das nicht, aber dann will man doch dazugehören.
Kannst du das nochmal sagen? Genau. Ein pan-europäischer Lagerfeuer-Moment.
TV-Lagerfeuer.
Wir hatten früher, haben wir als Kind, ich bin halb Engländerin und für uns war das total wichtig. Es gibt auch zum Beispiel ganz viel so Gay-Bars in London, die das immer total feiern. Mhm. Und wir hatten so kleine Notizblöcke und dann mussten wir selber eigentlich werten. Also Switzerland, 10 points, France, 2 points. So.
Ja.
Also ja, war perfekt gesagt.
Ich bin mit meiner Großmutter und Mutter groß geworden, die ein Voting über die Roben gemacht haben auf der Bühne. Ja. Aber damals noch von Sanremo und mit Celine Dion. Und wie ist denn jetzt heute verkommen? Also da kommen auch Generationen zusammen.
Und es ist halt einfach dieses Europa.
Aber irgendwie, also wahrscheinlich so zu deiner Frage, kann ein ESC sich längerfristig auch auswirken, es wird sich zeigen, inwiefern. Aber ich glaube, wir dürfen so die Bedeutung von solchen lokalen, kurzfristigen Ereignissen, die zur richtigen Zeit, zum richtigen Thema auf einen Boden fallen, den können wir wahrscheinlich nicht unterschätzen. Was das für, vielleicht werden wir den Effekt nicht morgen und vielleicht auch nicht in einem Jahr, aber vielleicht in 2 Jahren und vielleicht an einem ganz unerwarteten Ort spüren. Mhm. Und vielleicht werden wir ihn auch nicht erkennen und trotzdem hat er gewirkt.
Ja, also man hofft ja auch einfach auf Synergien. Das ist ja ein großes Wort immer mit solchen Sachen. Es gibt etliche Events, also auch für die Leute, die vielleicht diesen Podcast hören, also es wird ziemlich groß aufgelistet in dieser Stadt und das ist irgendwie auch so ein bisschen charmant, dass die Stadt sich so das zu Herzen genommen hat oder dieses Basel-Tourismus auch, muss man echt, also klar, wir arbeiten mit ihnen, aber man muss auch mal sagen, das haben die echt gut gemacht, die sind so leidenschaftlich dadurch, also man kann mögen oder nicht mögen, sei gegeben, aber die Leidenschaft und diese Passion auch für diese Stadt ist irgendwie auch immer wieder da. Und meine letzte Frage an dich wäre eigentlich, was wäre deine Idealstadt, also eben zukunftsorientiert etc.? Ich höre eigentlich raus, dass es eventuell Basel wäre, aber wenn wir jetzt mit Bullet, dass wir eventuell mit Bullet Points oder nochmal zurück zu eben dieser Zukunftsforschung, was es alles braucht, auch Nachhaltigkeitsaspekte, wie könntest du dir deine Idealstadt, wir reden jetzt mal von einer Stadt, vorstellen, was braucht es?
Ja, also ich möchte ganz ehrlich sein. Also beim Begriff Idealstadt wird mir sehr unwohl, sehr unwohl. Also ich würde nicht in einer Idealstadt leben wollen und zwar ganz egal, welche Ideale dieser Stadt oder Stadtplanung zugrunde liegen. Vielleicht kann ich noch ein bisschen sagen, warum das so ist. Also, weil eine Stadt und vielleicht auch eine Vorstadt, ein Dorf, ein Spielplatz, also alle Orte, an denen Menschen zusammenkommen, leben doch davon, dass sie eben nicht ideal, nicht vollkommen, sondern unvollkommen, veränderbar, unvorhersehbar sind. Also dass ich, wenn ich mit dem Velo unterwegs bin, über das Pflasterstein, das kennt ihr vielleicht, dann beginnt plötzlich die Glocke zu bimmeln. Oder dass ich, wenn der Regen einsetzt, ein Sommergewitter, und man steht so zu fünft unter einem Busdach und guckt sich so an. Mhm. Alle sind plotschnass. Oder wenn man irgendwie über was stolpert, wenn ein Kinderwagen stolpert und dabei irgendwie so den Blick auf das Baby erhascht. Oder auf dem Spielplatz, dass mal irgendwie eine Rutschbahn mal das eine und mal das andere sein kann. Das sind eigentlich alles so leichte Irritationen, aufeinandertreffen, die auch nicht immer, und das muss man, glaube ich, auch sagen, nicht immer angenehm sind, die passieren eben in Städten öfter, als wenn ich irgendwie das einzige Lebewesen weit und breit bin in der Wüste. Und das bedeutet auch Zielkonflikte. Und darum ist aus meiner Sicht eine Stadt als lebendes, komplexes System auch der Ort, wo so viel Neues entstehen kann. Nur durch diese Differenz kommt das Neue auch überhaupt ins System. Wenn alles gleich ideal ist, egal wie ideal, bleibt einfach alles gleich. Und eine Stadt, in der ich, und ich würde auch denken, ihr leben wollt, muss auch den Raum dafür lassen, dass wir uns auch als Bürgerinnen nicht ideal verhalten. Davon bin ich wirklich überzeugt. Weil sonst werden Städte so zu Normierungsmaschinen und hören auf, echtes Leben, echte Neuerung zu erzeugen. Und was ich interessant finde an Basel, ist übrigens, dass ich das Gefühl habe, Basel ist nicht so sehr auf diesem Idealtrip wie andere Städte. Und ich glaube, das ist eine große Chance, eine große Qualität von dieser Stadt. Und ich hoffe, dass man sich das erhalten kann. Das hoffe ich wirklich.
Was ich daraus jetzt so ein bisschen mitnehme, ist eine große Kraft, die Veränderung vorantreiben kann, nämlich Optimismus. Du hattest aber vorhin etwas angesprochen, gegen das wir eigentlich nicht so viel machen können, nämlich die Klimaveränderung. Also wie schätzt du das ein? Was kann man denn tatsächlich noch neben den Dialogtagen oder Partizipationsprozessen, was kann man denn machen, um nicht in eine Dystopie zu verfallen und nicht in einen Mechanismus zu verfallen, in dem man denkt, ja, man kann eh nichts ändern.
Also erstmal vielleicht würde ich sagen, Dystopien sind nicht per se zu vermeiden, weil Dystopien können uns auch helfen, uns überhaupt vorzustellen, wie die Welt wäre, wenn sie nicht mehr so ist, wie sie heute ist. So langsam beginnen wir uns das schon vorstellen zu können, wie eine Welt mit Extremwettern ist. Aber noch vor 10 Jahren konnten sich das ganz viele Leute nicht vorstellen und haben daran vielleicht auch nicht mal so richtig geglaubt. Also von daher, Dystopien haben doch auch einen Mehrwert und es lohnt sich auch, Dystopien auch zu lesen, zu denken, zu kreieren. Aber also insbesondere, wenn solche exponentielle Entwicklungen, wie jetzt eben zum Beispiel der Ausstoß von Treibhausgasen, das ist ja eine exponentielle Entwicklung, die für uns sehr schwer zu fassen ist, da reinspielen. Gleichzeitig bin ich einig mit dir, oder, dass wir diesen Rückzug ins Schneckenloch, also die Lähmung, die auch durch dystopische Vorstellungen ausgelöst werden kann, wirklich sehr ernst nehmen sollten. Statt mich aber so für den Optimismus stark zu machen, oder dieses, früher haben wir das doch so Positive Thinking genannt, würde ich mich eben doch lieber für den Dialog, für den Austausch einsetzen. Weil ich glaube, was wir wirklich dringend brauchen, ist das Erkennen von neuartigen Möglichkeiten für Veränderung. Also von Dingen, an die wir vielleicht noch nicht gedacht haben. Im ganz kleinen Alltag, also was könnte mich irgendwie motivieren zum Spazieren statt zum Autofahren, bis zum ganz großen Planungsmaßstab. Welche Sehnsüchte so stecken zum Beispiel in einer autofreien Stadt und wie könnten wir diese Sehnsüchte bedienen, nähren, ausbauen. Und damit wir das, damit wir auf diese Möglichkeiten irgendwie kommen, müssen wir halt einfach miteinander reden und möglichst oder miteinander in Austausch gehen, müssen wir nach vielleicht nicht mal reden, sondern basteln oder tanzen.
Ja, da denke ich zurück wirklich an diese Schlusspräsentation bei den Dialogtagen, in dem eine Landschaft des Rheins über Grenzen hinweg von Basel bis nach Rotterdam spürbar schmeckbar war.
Ja, genau. Und da passieren, können wir uns plötzlich Dinge vielleicht vorstellen, Möglichkeiten vorstellen, die wir uns vorher noch nicht vorstellen konnten. Und wir wissen, dass wir den Klimawandel nicht mit dieser einen perfekten Superlösung, oder ich weiß das, und ich glaube, ganz viele wissen das auch, dass wir diese Superlösungsfantasien, jetzt saugen wir das alles mal aus dem System raus, dass das einfach nicht funktioniert, weil wir eben in einem lebenden System drin sind. Das heißt, wir brauchen ganz viele unterschiedliche, im Kleinen, im Großen, Ideen, Interventionen, Versuche, um langsam diesen Tanker, diese Art, uns an der Natur auch zu bedienen, zu ändern und mehr da in in eine Balance ohne hier esoterisch werden zu kommen,
Ja. Weil also ich glaube, der Punkt kommt früher, es geht um Balance und es geht um Austausch und das macht ihr ja mit Kühne Wiki und mit deinen eigenen Projekten sehr fest. Und wir möchten uns wahnsinnig bedanken bei dir, Sinem. Also es war unglaublich spannend und bereichernd und auch deine Art, das so wiederzugeben mit dem faktischen und diesem kreativen und leidenschaftlichen Aspekt, den du hast. Also vielen lieben Dank.
Vielen Dank auch.
Mit den Ideen werden Sophie und ich in den kommenden Episoden das Kuchenstück Basel weiterkneten.
Wunderbar, genau. Ja, sehr schön.
Und du bist immer willkommen hier, wenn du wieder mal auf Basel virtuell.
Sehr gern. Danke vielmals fürs Gespräch.
Und schöne Grüße nach Zürich und auch an Martina. Vielen Dank. Ja, mit diesen Inputs werden Sophie und ich Basel unsicher machen mit Interventionen und mit Zutaten.
Wir bäckern und teigen uns durch die Gegend.
Richtig, also das war ein wirklich schönes Gespräch. Du hattest ein neues Segment, was wir unseren Zuhörern empfehlen möchten.
Genau, wir haben gedacht, es kriegt ja nicht genug von uns und darum ist dieser Culture Drop. Und der Culture Drop dieses Mal ist die Architekturreise Basel. Die ist vom 26. bis zum 29.06.2025 und es werden 4 Tage nachhaltiges Bauen im Dreiländereck sein. Da werdet ihr eine Rundführung durch die Architekturschmuckstücke der Dreiländerecke bekommen und mehr davon findet ihr unter www.basel.com auf unserer Webseitenpage, also Podcasts.
Und was ich gerne noch ergänzen möchte, ich möchte jedem wärmstens empfehlen, die Webseite auch des Frank-Areals anzugucken. Dort könnt ihr mehr Informationen über die Leitziele des Quartiers erfahren, aber auch über die Timeline, also was es heute schon zu sehen gibt und was es im kommenden Jahr zu sehen gibt. Denn dort geht es nämlich zack auf zack. Und so wie es einem angedeutet hat, die Veränderung ist ein stetiger Prozess auf unterschiedlichen Ebenen. Und es lohnt sich wirklich, sich dort zu informieren und auch Teil der Community zu werden. Apropos Community.
Wir haben jetzt Senem Vicky gefragt, was ihre Traumstadt wäre. Und sie hat gesagt, für sie existiert keine Idealstadt. Unsere Frage ist jetzt, aber habt ihr eine? Und wir haben uns jetzt eine E-Mail-Adresse endlich zugelegt. Und liebe Hörerschaften, die wäre podcast@basel.com. Und mit dem, Tomi, hier kommt ihr Genuss. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Sophie.
Tschüss, Selma. This is Basel.
This is Basel.
Ein Podcast von
Selma Ali Hodzic und Sophie Laudon.